Es ist Montag und wir haben eine neue Podcast-Folge natürlich für euch. Und zwar spreche ich, Rike, heute mit der lieben Denise über ihre Zwillingsschwangerschaft. Ein Thema, was ihr euch schon wirklich oft gewünscht habt. Und jetzt haben wir wirklich die perfekte Podcast-Gästin, die uns nämlich ja von ihren Erfahrungen erzählen kann, aber beruflich auch was ganz, ganz Spannendes macht, was so indirekt mit diesem Thema zu tun hat. Und selbst schon dreifach Mama ist. Also da wird auf jeden Fall eine Großfamilie entstehen. Und die liebe Denise lebt mit ihrer Familie in Schweden. Und auch da werden wir mal so drüber sprechen, wie sind denn da so die Unterschiede in der Schwangerschaftsvorsorge zu Deutschland? Ich werde natürlich so ein bisschen Input auch geben, medizinisch. Wie sieht es aus in der Schwangerschaftsbetreuung bei Zwillingen? Und dann möchte ich aber auch ganz, ganz viel wissen von Denise, wie sie sich jetzt fühlt mit den Zwillingen, was es da für Unterschiede gibt, was für Herausforderungen sich für sie gestellt haben. Und ich glaube, das ist für euch alle da draußen auch ganz, ganz spannend. Deswegen, liebe Denise, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns teilen wirst und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei Mama Academy, dein Expertinnen-Podcast vom Mama Werden über das Mama Sein zum Frau Bleiben.
Hier dreht sich alles um die Schwangerschaft, Rückbildung, Beckenbodengesundheit und Mindfulness im Crazy Mama Alltag mit Frauenärztin Dr. Rike Herrmann
und Katharina Charizé.
Ja, hallo. Danke, liebe Rike, dass ich heute dabei sein darf. Da freue ich mich total. Ich bin ja eine fleißige Hörerin von eurem Podcast. Und ja, es ist was Besonderes, dass ich jetzt selber dabei sein darf. Und du hast mich ja quasi schon ein bisschen vorgestellt, aber ich kann noch mal kurz sagen, eben ich bin Denise und lebe in Schweden, in Uppsala mit meiner Familie. Meine Kinder sind 9 und fast 4 und 2. Ja, genau. Und jetzt habe ich eben vor gar nicht so langer Zeit erfahren, dass ich schwanger mit Zwillingen bin und bin jetzt irgendwie ganz aufgeregt, dass ich als, wie ich dachte, routinierte Dreifachmama plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen stehe und alles doch irgendwie ganz anders ist dieses Mal.
Krass, ne? Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon gehört, dass es eigentlich in Schweden erst der Fall ist, zwischen der 18. und 20. Schwangerschaftswoche den ersten Ultraschall zu bekommen. Das finde ich auch schon krass. Du hast gesagt, du hast es dann, das muss man privat zahlen, wenn man vorher einen Ultraschall haben will. Aber das wäre ja auch krass gewesen, wenn du jetzt quasi gerade erst erfährst in der 20. Woche, dass du Zwillinge bekommst, oder?
Ja, doch, ich bin schon froh, dass ich so ein bisschen Zeit hatte, das selber zu realisieren, weil ja, irgendwann will man es ja dann auch erzählen und so. Und ich glaube, ja, das war schön, dass ich es ein bisschen früher erfahren habe, weil und eben auch aus medizinischer Sicht ist es ja, glaube ich, auch ganz gut, wenn man gewisse Sachen muss man jetzt auch schon zur Vorsorge nehmen. Also ich nehme auch jetzt so ein Blutverdünnungsmedikament zum Beispiel und ich glaube, aus der Hinsicht bin ich da auch froh, dass ich es das ein bisschen früher schon erfahren habe, um ja, mich darauf vorzubereiten.
Krass. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast auch schon 3 Kinder. Wie war denn das für dich der Moment, als du vielleicht auch selber auf dem Ultraschall gesehen oder als dir gesagt wurde, ja, da ist nicht nur ein Kind, da sind sogar 2?
Ja, das war so ganz so eine surreale Erfahrung eigentlich, weil ich hatte eben diesen frühen Ultraschall auch gebucht, weil ich hatte so ein bisschen ganz leichte Schmierblutung und ich habe auch schon einmal die Erfahrung von einer Missed Abortion gehabt und da habe ich einfach so gemerkt, nee, ich muss jetzt wissen, es ist alles in Ordnung. Und eigentlich war dann dieser Termin so, dass der so von der Angst dominiert war, dass da vielleicht irgendwie kein Herzchen mehr schlägt. Und als dann die Ärztin gesagt hat, oh ja, ich sehe, da ist eine Schwangerschaft und ich weiß nicht, ob du darauf eingestellt bist, aber das sind sogar 2, da habe ich, also das war wirklich so ein Moment, wo man ja, also das ist gar nicht richtig bei mir angekommen, glaube ich erstmal. Ich war erstmal so erleichtert, dass da ein Baby war und das kam fast dann erst ein bisschen später, dass ich es dann realisieren konnte. Oder eigentlich fängt es jetzt erst so richtig an, dass ich merke, dass ich mir den Konsequenzen mehr bewusst bin, was es dann auch für uns bedeutet. Aber eigentlich schon eine große Freude und auch eine Überraschung, weil ich finde es irgendwie. Klar, es ist einfach eine neue Situation und wir haben auch zum Beispiel keine Zwillinge in der Familie oder irgendwie, dass ich so damit gerechnet hätte, dass es sein kann. Aber irgendwie ist es ja schon auch schön, dass das Leben einem solche Überraschungen gibt, die man nicht richtig planen kann.
Krass, ne? Weil ich hatte jetzt eine Frau in meiner Praxis, die kriegt Zwillinge und die war so null beeindruckt davon. Und ich dachte, krass, also ich hatte eher so damit gerechnet, dass es ist wie bei dir. Und sie sagte, ja, also meine, irgendwie, sie hat ein Geschwisterpaar, was Zwillinge sind, irgendwie ihr Vater ist ein Zwilling und das war so. Ihr schon, sie hat schon halb damit gerechnet und gesagt, ja, das kann super gut sein, dass ich auch Zwillinge bekomme, weil wir haben so viele Zwillinge in der Familie, dass das für sie gar nicht so was Besonderes war. Und kann mir aber gut vorstellen, also wenn man, wir haben auch gar keine Zwillinge in der Familie, ich glaube, ich würde 0,0 damit rechnen, dass dann da auf einmal, das bei mir auf einmal so sein sollte. Also da kann ich dich schon ganz gut verstehen. Und konnte die Frauenärztin dann auch sehen, ob es eineiige Zwillinge sind oder wie ist es bei dir oder zweieiige?
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das ja nicht ganz sicher wissen, weil wenn der Embryo, also es hängt ja davon ab, welche unterschiedlichen Plazenta, also ob es zwei Plazenten und zwei Fruchthöhlen sind, da gibt es ja verschiedene Typen und ich habe auf jeden Fall den Typ, dass es zwei Plazenta und zwei Fruchthöhlen hat, aber theoretisch gibt es ja die Möglichkeit, wenn das Ei sich ganz früh geteilt hat, dann kann das, glaube ich, trotzdem, könnten sie theoretisch trotzdem eineiig sein, aber ich denke mal eher, wenn man ja auch bedenkt, dass das Risiko für Zwillinge steigt, wenn man ein bisschen älter wird. Ich bin jetzt 41 gerade geworden, denke ich mal eher, dass es wahrscheinlich zweieiige Zwillinge sind. Aber ja, ich habe auch nicht das Geschlecht mir sagen lassen bei dem Ultraschall jetzt und werde mich auch überraschen lassen wollen. Deshalb, das kann man ja sonst auch, wenn es dann Mädchen und Junge wäre, wüsste man ja auf jeden Fall zweieiig. Aber ich lasse mich überraschen und dann mal
Boah.
gucken, ob es später rausfinden.
Doppelüberraschung, krass.
Ja.
Das ist echt krass. Das heißt, ja klar, also ich meine, du hast total recht, ne? Man weiß es nicht. Wenn sie jetzt aber, also wenn es genau der Typ ist, ne? Wenn sie jetzt eine Plazenta gehabt hätten oder eine Fruchthöhle, dann weiß man natürlich auch,
Man weiß
dass es
natürlich, ja.
eineiige sind. Aber in deinem Falle ist es wirklich so, dass ja, es sein könnte, dass diese eine Eizelle sich so früh geteilt hat, dass es doch, dass sie eigentlich die gleichen Gene in sich tragen. Dass du dich überraschen lässt, echt mein größter Respekt. Ich bin so neugierig und habe aber auch Freundinnen, die das gemacht haben, auch schon zum zweiten Mal. Und ich habe auch gerade eine Patientin, die das nicht wissen möchte. Ich hatte jetzt auch eine, die wollte so eine Gender Reveal Party machen. Da wusste ich dann das Geschlecht, dann sollte ich das irgendjemandem sagen. Und gibt ja alle möglichen Kombinationen. Ich finde es eine ganz schöne Herausforderung, es selber nicht zufällig zu sagen. Gar nicht, dass ich explizit sage, sie bekommen einen Jungen oder ein Mädchen, sondern dass man aus Versehen sagt, er oder sie. Wenn man scheitert, deswegen
Ja.
versuche ich selber, bei denen, die es nicht wissen wollen, selber nicht nachzugucken, weil ich dann nicht so ein bisschen geprägt bin, vielleicht innerlich. Ne? Ich möchte das auch nicht machen. Aber das
Ja,
wird
ich
ja
muss
wirklich
auch dazu
spannend.
sagen, dass bei den anderen Kindern habe ich es mir auch sagen lassen, aber irgendwie dadurch, dass es dieses Mal sowieso so eine Riesenüberraschung war und wir haben ja auch schon Mädchen und Jungen und da habe ich irgendwie gedacht, dass es dann ist dann nochmal was Besonderes, dass man es einfach noch nicht weiß. Und ich musste aber auch die Augen zumachen bei dem Scan dann, weil ich eben selber, ich bin beruflich eben auch, ich kann selber Ultraschallen, weil ich bin Tierärztin und da habe ich dann gedacht, ich sehe wahrscheinlich dann auch das, was ich nicht sehen will. Und dann habe ich dann da, als sie die Nabelschnur und die Urinblase und so weiter angeguckt hat, habe ich dann die Augen zur Sicherheit zugemacht. Ja, und aber sie haben eben, normalerweise sagen die Ärzte ja auch, dass sie das Geschlecht nicht wissen müssen oder sagen müssen, aber sie hat eben auch gesagt, bei Zwillingen gucken sie schon gerne, also dass sie dann die später die auch unterscheiden müssen, welcher Zwilling wie wächst und wie liegt. Deshalb hat sie es, glaube ich, schon notiert in der Patientenakte, aber hat mir nicht gesagt, ja, bisher. Aber ich muss ja auch noch zu anderen Untersuchungen mal gucken, ob alle das dann so durchziehen oder wie das dann wird.
Cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Bei meiner Freundin war das dann auch so, dass sie selber im Kreissaal dann selber nachgeguckt hat. Das heißt, sie haben es ihr auch nicht gesagt, als das Kind auf die Welt gekommen ist, sondern haben ihr das dann auf den Bauch gelegt mit einem Handtuch und dann haben sie gesagt, dann gucken Sie doch selber mal nach, was es ist. Das fand ich irgendwie auch total schön.
Ja.
Ja. Spannend. Und du bist jetzt in der 21. Woche, ne? Hast du gesagt?
Genau.
Also
Ja.
Halbzeit ist jetzt geschafft. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist denn jetzt so in der Schwangerschaft vielleicht für dich auch anders? Ist der Bauch zum Beispiel schon größer oder merkst du viel mehr Bewegungen als bei den anderen Kindern? Gibt es da irgendwas, was sich so bemerkbar macht?
Also das Erste, was ich eigentlich gemerkt hatte, aber das kann man ja auch jetzt nur retrospektiv so, ja, wissen, aber mir war wirklich extrem schlecht dieses Mal und auch sofort eigentlich, sofort, als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, habe ich gemerkt, ui. Und ich hatte aber das auch mit den, im Vergleich zu den vorigen Schwangerschaften, bei meinem ersten Kind war mir überhaupt nicht schlecht und dann beim zweiten wurde es ein bisschen mehr, bei dritten noch mehr und dann habe ich halt auch gedacht, ja, das ist vielleicht so, je mehr, je öfter man schwanger war, umso mehr. Aber da glaube ich, dass ich da auch einmal so einen winzigen Gedanken hatte, oh je, sind das jetzt vielleicht Zwillinge, aber das war irgendwie, der war dann gleich wieder weg. Und das war schon heftig und das hat auch relativ lange angehalten, also bis Woche 16 ungefähr. Und es war das erste Mal auch, dass ich versucht habe, Medikamente zu nehmen, um irgendwie den Tag halbwegs zu überstehen. Aber ich fand nicht, dass es besonders viel geholfen hat. Und bei mir war das auch nicht nur morgens, sondern bei mir war es eigentlich, hat sich das so über den Tag akkumuliert. Also ich glaube, je müder ich wurde oder am Nachmittag war es fast eigentlich am schlimmsten. Aber das ist jetzt zum Glück weg und ich glaube, ich bin jetzt gerade in dieser Phase noch, bevor der Bauch zu groß wird. Und also ich versuche die Zeit jetzt gerade zu genießen. Aber man merkt schon, dass der Bauch, also die Hebamme, die Vorsorge hier in Schweden macht, die hat auch den Bauch dann mal so gemessen und der entspricht jetzt halt eigentlich schon so Woche 30. Also da merkt man schon, dass der schneller wächst. Und ich hatte zum Beispiel auch kaum Dehnungsstreifen in den anderen Schwangerschaften und eigentlich ist der Bauch jetzt ja nicht, bisher noch nicht größer als am Schluss der anderen Schwangerschaften. Aber jetzt habe ich schon gesehen, ich glaube, dadurch, dass das alles so schnell wächst und irgendwie alles ein bisschen schneller geht, habe ich da jetzt auch schon mehr Dehnungsstreifen, als ich vorher hatte. Ja, aber ansonsten, momentan geht es mir auf jeden Fall sehr gut und ja,
Das ist
doch.
schön. Ich kann das mit der Übelkeit so nachvollziehen. Bei mir ging es beim zweiten bis Woche 18 und ich hatte das auch nicht, dass es nur morgens war. Das war einfach den ganzen Tag. Also, das ist schon krass, wenn man danach überlegt, dass man in deinem Falle dann auch irgendwie 3, 4 Monate jeden Tag mit Übelkeit gelebt hat. Aber man vergisst es wieder, beziehungsweise das. Man empfindet es dann gar nicht mehr so, also man kann es gar nicht mehr so spüren, wenn, finde ich, wenn es dann doch irgendwann
Nee.
vorbei ist. Und wie ist es mit den Kindsbewegungen? Sind die kräftiger oder
Ja,
mehr
genau.
oder?
Ich habe eine Plazenta in der Vorderwand und eine also auf der anderen Seite. Und das hat jetzt dieses Mal echt lange gedauert. Also ich würde erst sagen, seit also 2, 3 Wochen, dass ich leichte Bewegungen. Jetzt diese Woche eigentlich wird es jetzt deutlicher, weil die Kinder natürlich auch größer werden, aber es hat eigentlich am längsten gedauert von allen. Also ich denke, weil die Plazenta das alles so abpolstert. Ich hatte schon ein anderes Kind mit Vorderwandplazenta, da hat es auch ziemlich lang, so bis zur 17. Woche oder so gedauert. Also nee, eher weniger Kindsbewegung als bei den Einzelschwangerschaften.
Und
Ja.
wie ist das jetzt in Schweden? Also wie oft wirst du jetzt gesehen? Du hast auch schon gesagt, du hast eine Hebamme, die deinen Bauch gemessen hat. Ist es dann eher so, dass man sagt, die Hebamme macht mehr die Vorsorge und man geht wirklich nur zu den Ultraschalluntersuchungen zum Arzt?
Genau, so ist es eigentlich in Schweden. Wenn man eine normale Schwangerschaft hat, also keine Risikoschwangerschaft, weil in Schweden rechnet man eine Zwillingsschwangerschaft immer als Risikoschwangerschaft, dann geht man eigentlich zur Vorsorge immer nur zur Hebamme. Und da werden dann auch außer diesem Organscreening keine weiteren Ultraschalluntersuchungen gemacht, wenn jetzt nicht irgendwas auffällig sein sollte. Da werden eben Blutproben hier für Hämoglobin und Blutzucker werden dann bei der Hebamme regelmäßig gemacht und der Bauch gemessen. Und jetzt aber dadurch, dass es Zwillinge sind, werde ich jetzt ab der 20. Woche halt engmaschiger betreut und bin dann, wir haben hier halt dann ein Krankenhaus, die quasi die Spezialistenabteilung hat und da wird man dann alle 4 Wochen zum Ultraschall geschickt und dann eben je nachdem, wie der Befund aussieht, wird dann entweder dann noch engmaschig überwacht oder es bleibt in diesem 4 Wochen Abstand, wenn alles okay ist. Und ich werde dann trotzdem noch zur Hebamme gehen, die macht dann aber vor allem die Blutproben und fragt halt über das allgemeine Befinden und so weiter. Und der Bauch wird dann eigentlich auch nicht mehr gemessen, weil das dann ungenau wird mit Zwillingen. Also die wollen dann eben die einzelnen Kinder beurteilen und nicht den Bauch nur.
Jetzt kommt noch mal kurz Werbung, aber für etwas, was mir als Ärztin wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar möchten wir euch heute Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet Erste-Hilfe-Taschen, die extra für die Kleinen gemacht sind und zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten, dass man sich dann auch sicher ist, was denn zu tun ist, wenn zum Beispiel mal eine Verbrennung stattfindet oder jetzt im Sommer mal wieder die Wespe oder Biene zuschlägt. Finde ich wirklich super, auch wenn man sich damit im ersten Moment vielleicht gar nicht auskennt.
Du, und genau dieses Wespenthema beispielsweise ist ja für mich, das ist ja für mich so wirklich so ein Thema. Ich reagiere ja tatsächlich ein bisschen allergisch darauf. Beide Kids sind noch gar nicht gestochen worden. Und wir hatten es vor ein paar Wochen tatsächlich, dass auf dem Spielplatz das erste Mädchen schon direkt am Knie eine Stichwunde hatte. Und weißt du, was wirklich richtig cool war, ist, dass ich erstens mal die kleine Erste-Hilfe-Tasche mit dabei hatte. Und was ich richtig cool finde und auch genau in diesem stressigen Moment super unterstützend und hilfreich ist, ist, dass Mio Medico auch noch eine App hat. Das heißt, egal was passiert, ich kann ganz genau nachlesen, was ich machen muss und welche Tools ich auch aus der Ersten-Hilfe-Tasche verwenden darf. Also die Unsicherheit war so ein bisschen weg. Das war gut. Ich konnte die Mutter mit unterstützen und sogar auch fachgerecht unterstützen. Und wir sind komplett gut aus dieser stressigen Situation einfach rausgekommen.
Richtig cool. Wir haben die kleine Tasche tatsächlich jetzt auch immer auf dem Spielplatz dabei. Auch wenn ich Ärztin bin, habe ich ja shame on me nicht immer ein Pflaster dabei gehabt, sondern haben wir die auch gerne mal geliehen. Und dann gibt es ja noch die größere Tasche, die haben wir auch und die kommt bei uns dann immer mit auf Reisen in den Koffer und da weiß ich, da habe ich wirklich alles dabei. Sehr, sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Auch mit sterilen Handschuhen und Pinzette und was für Zecken und so. Also wirklich alles dabei. Richtig, richtig cool. Und wir haben natürlich für euch einen super Deal ausgehandelt. Und zwar bekommt ihr mit dem Code MAMAcademy15 bis zum 31.12.2024 15% Rabatt auf eure Bestellung. Und dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de. Und alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, klar, das ist ja auch wichtig, auch für die Geburt dann später, ne? Aber es ist so spannend, weil bei mir in der Praxis natürlich viele einfach schon so in der 5. Woche kommen und einen Ultraschall möchten und wissen möchten. Und ich kann das ja auch komplett nachvollziehen, ne? Und ist ja so, dass in einer Regelvorsorge, ne, ist es bis zur 30. Woche alle 4 Wochen und dann alle 2 Wochen. Und bei Zwillingen ist es auch so. Ist es eine Zwei-Ei-, also oder eine dikoriale Schwangerschaft, so nennt man das ja. Also sind 2 Plazenten da, dann ist es auch so, dass die Kinder einfach, also die Zwillingsmama dann alle 4 Wochen ganz normal gesehen wird, wie die anderen Schwangerschaften auch und auch ab der 30. Schwangerschaftswoche alle 2 Wochen. Sind es allerdings eineiige, also und monokoriale mit einer Plazenta, dann ist das Risiko deutlich höher für Komplikationen, weil die sich sozusagen gegenseitig ja auch so ein bisschen die Durchblutung, also die Nährstoffe und Versorgung halt abnehmen können. Und da muss man genauer schauen. Und dann sieht man die schon auch alle 2 Wochen und am Ende dann fast sogar jede Woche. Und die werden ja auch früher auf die Welt kommen, auf jeden Fall. Und ansonsten ist es so, dass die Schwangeren, die Zwillingsmamas ja, also versucht man schon über die 37. Schwangerschaftswoche rüberzubringen. Das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an. Möchte die Mama einen geplanten Kaiserschnitt? Gibt es einen Grund für einen Kaiserschnitt? Dann wird der ja auch irgendwie mit ein bisschen Abstand zum Entbindungstermin geplant. Oder plant die Mama eine Spontangeburt? Dann würde man die Zwillinge auch irgendwann einleiten. Aber ist schon ein bisschen anders als in Schweden. Auf jeden Fall sind wir, wenn ich mir das so anhöre, ich meine, man macht sich damit natürlich auch viel Arbeit und ich glaube, dadurch entsteht auch noch mehr Überdiagnostik natürlich auch in vielen Fällen, als das jetzt in Schweden zum Beispiel der Fall ist. Und man kann ja nicht sagen, dass das schwedische Gesundheitssystem schlechter ist und dass es da mehr Dinge passieren, auch in der Geburtshilfe als in Deutschland. So ist es ja gar nicht. Und ich finde das immer mal wieder ganz cool, auch zu sehen, dass es auch anders geht. Und dass auch in Holland ist es ja auch so, dass die Hebammen die ganze Vorsorge machen, dass das auch funktioniert, ne?
Ja, es sind einfach im Gesundheitssystem viele Unterschiede. Ich würde schon prinzipiell sagen, dass mir manchmal das deutsche Gesundheitssystem ein bisschen fehlt, aber ich weiß, es hat ja auch seine Schwächen und seine Probleme. Aber prinzipiell ist es schon so, dass Schweden ein bisschen weniger, also wir haben auch längere Wartezeiten für Spezialisten und so weiter. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen schwieriger, vielleicht das so abzudecken. Und dann denke ich, hat sich das auch so entwickelt, aber dass es so viel über die Hebammen quasi abgedeckt ist, das sehe ich eigentlich auch als sehr positiv, weil zum Beispiel auch bei normalen Geburten, also kein Risiko, dann kommt oft gar nicht mal ein Arzt ins Zimmer. Also es sind zwar alles immer Krankenhausgeburten in den meisten Regionen, es ist sehr selten, dass es auch Hausgeburten gibt. Da gibt es jetzt auch eine relativ neue Bewegung, dass die sich wünschen, eben, dass es überall angeboten wird. Aber wir haben eben keine Geburtshäuser bisher. Aber es heißt halt, im Krankenhaus hat man, also für mich passt das eigentlich ganz gut, dass man eben die ganze Versorgung da hat. Und weil mir das schon auch wichtig ist, dass man, wenn irgendwas sein sollte, dann direkt die Sicherheit hat, dass man gut versorgt ist. Aber unter der Geburt selbst, wenn man da irgendwie keine großen Einschnitte hat oder wenn da irgendwelche Komplikationen entstehen, dann sind eigentlich dann nur 1 bis 2 Hebammen während der Geburt dabei. Und dann untersucht der Arzt natürlich dann das Kind, wenn es neugeboren ist, innerhalb von 6 Stunden und so. Aber es ist auch oft, dass man ambulante Geburten hat, dass man dann nach 6 Stunden nach Hause gehen kann schon und so.
Ja, ich finde aber trotz alledem, ich meine, und das ist ja auch immer das Ding, dass sich super viele beschweren hier in Deutschland und dann sagen, in Schweden, das wird ja gerne genannt als positives Beispiel, ne? In den Ländern läuft das alles viel besser. Ja, aber warum läuft es besser? Weil sie aber auch, wie du sagst, ne, da werden dann auch Wartezeiten akzeptiert und da wird dann auch weniger auf die Ärzte auch ab, also die machen weniger in dem Sinne, sondern nur das, wofür sie auch ausgebildet worden sind. Ich meine, die Hebammen sind ja auch dafür ausgebildet, eine Vorsorge zu machen. Und dann ist auch mehr Manpower da, um andere Dinge zu tun. Und bei uns ist das so ein bisschen so wischiwaschi und eigentlich dürften die Hebammen das alle machen, aber dann ist so, nee, ich gehe dann aber auch lieber zum Arzt, weil ich möchte auch den Ultraschall die ganze Zeit haben und so. Also es ist ja, ne, man könnte ja auch, ich habe auch Frauen, ich mache das sehr gerne mit Hebammen zusammen, die Vorsorge. Die kommen dann nur jeden zweiten Termin oder nur zu den wichtigsten Terminen zu mir. Und wenn der Hebamme was auffällt, dann würde sie es halt melden und dann würden die halt öfter kommen. So, ne? Das
Ja,
funktioniert ja auch.
weil die haben dann natürlich auch eine andere Erfahrung, wenn die diese ganze Grundversorgung, also das wird dann ja auch, die kriegen mehr vielleicht Verantwortung unter der Vorsorge, aber dadurch haben sie natürlich dann auch mehr Sachen gesehen vielleicht. Und also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Unsicherheit in dem System ist, sondern wenn die irgendwie sich unsicher sind, dann wird das weitergeleitet und
Ja,
dann gibt es ja auch die
aber es ist
Spezialisten,
doch
ja.
auch so, wenn man sich das mal anguckt, Schweden hat doch trotzdem eine gute Versorgung und es ist ja nicht so, dass wir da mehr Missstände haben in der Geburtshilfe, ne? Oder viel mehr
Nee.
passiert, sonst würden die ja reagieren. Die haben ja schon auch, das Land hat ja auch
Genau.
einen hohen Anspruch an sich, ne? Und deswegen,
Ja.
in Deutschland ist es auch so, dass ein Arzt bei einer Geburt nicht anwesend sein muss, aber eine Hebamme muss anwesend sein. Nur es gibt wenig Hebammen geführte Kreissäle. Also wir haben hier in Frankfurt welche und dann muss auch kein Arzt mit reinkommen. Aber es ist trotzdem auch so, und so habe ich es auch erlebt, dass es auch manche Hebammen gibt, die wollen das halt auch gar nicht, weil sie dann natürlich in dem Moment auch die ganze Verantwortung tragen. Und deswegen, die
Ja.
meisten Kreissäle sind ärztlich geführt und da muss ein Arzt mit reinkommen. Aber es gibt auch Krankenhäuser, die haben Hebammen geführte Kreissäle und dann ist das auch nicht so. Also das gibt es auch, ne? Aber jetzt glaube ich, kommen wir so ein bisschen vom Thema ab. Wir wollen ja gerne bei der
Ja.
Zwillingsschwangerschaft bleiben. Ich könnte mich ewig mit dir darüber unterhalten. Ich glaube, das ist echt sowieso ein spannendes Thema. Wie ist es denn jetzt so bei euch zu Hause? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du hast schon gesagt, du hast ein Kind, das ist 9, das ist knapp 4 und 2. Wie haben die denn reagiert? Also es hieß, jetzt kommen noch mal 2 dazu.
Ja, also das war ein bisschen lustig. Mein Großer, der hat, also ich habe, wie gesagt, am Anfang ich habe selber ein bisschen eine Unsicherheit gehabt, wird das wirklich alles so gut gehen? Ich war schon so ein bisschen skeptisch und konnte mich noch nicht so ganz drauf einlassen die ersten Wochen. Und deshalb wollte ich auch noch ein bisschen warten, bis ich das den Kindern erzähle. Aber mein 9-Jähriger, der hat dann irgendwann, hat er meinen Bauch gesehen und gesagt, Mama, hast du wieder Baby im Bauch? Und das war irgendwie so herrlich. Wir hatten vorher schon mal drüber geredet, die haben eigentlich alle gesagt, dass sie gerne noch ein Geschwisterchen hätten oder so. Aber dann habe ich ihm eben erzählt, ja, und stell dir vor, da sind sogar 2 drin. Und dann hat er sofort gesagt, oh Gott, Mama, wir werden so viel zu tun haben. Also der hat da gleich einen realistischen Eingang gehabt und hat sich aber auf jeden Fall gefreut. Also er wollte es dann auch allen erzählen und ich habe ihm dann erst gesagt, er soll es erst kurz noch für sich behalten. Das war dann, glaube ich, auch für ihn schön, dass er das Geheimnis mit uns teilen durfte. Und dann haben wir es ein paar Tage später, haben wir das den Kleinen erzählt und die beiden Kleinen, die sind wahnsinnig begeistert von Babys. Also immer, wenn wir auf irgendeinem Fest sind oder so und ein kleines Baby ist, dann haben die da, konnten die da irgendwie nicht von lassen. Deshalb glaube ich, die Grundeinstellung ist auf jeden Fall positiv, dass sie sich alle freuen. Und Die Kleinen haben sich auch schon drum gestritten oder haben schon gesagt, ein Baby darf dann bei mir schlafen und ein Baby darf dann bei mir schlafen. Also die Voraussetzungen sind gut, aber natürlich, glaube ich, wird das schon heftig dann für die. Also die können natürlich nicht richtig in dem Alter das schon verstehen, dass da auch einiges auf sie zukommt. Da natürlich, dass die Mama sich dann noch mehr aufteilen muss und so. Aber ich bin froh, dass es so, ja, von Anfang an jetzt eigentlich so eine Vorfreude ist und ich versuche sie auch einzubeziehen. Und die kleine Zweijährige, die ist auch schon fleißig am Reden. Die sagt dann immer, wenn ihr irgendwie ihre Klamotten nicht mehr passen und wir die aussortieren, sagt sie, oh, das ist dann für die Babys und so. Also schon irgendwie, dass es sehr präsent ist, glaube ich.
Cool. Was ich voll
Ja.
süß fand, dass dein Sohn gesagt hat, wir werden so viel zu tun haben und nicht ihr werdet so viel zu tun haben, sondern
Ja.
dass er sich selber schon so gleich mit einbezogen hat. Voll schön auf jeden Fall. Und wie ist es so für dich gewesen? Also, du hast schon gesagt, es kam dann jetzt oder jetzt kommt es eigentlich erst, dass du es so realisierst. Hast du manchmal auch so die Gefühle, oh mein Gott, wie macht man das dann mit Zwillingen? Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du gestillt hast, dann aber auch mit dem Stillen und mit dem Na in der Nacht. Und wie ist es mit deinem Partner? Also so diese Herausforderung, doch dann nicht vier Hände für eins zu haben, sondern man braucht wirklich alle, also ja eigentlich oft auch wahrscheinlich zwei Leute, die sich um die Kinder kümmern, ne?
Ja, eben. Und dass man dann auch noch die anderen drei hat, die ja auch schon eigentlich ein tageserfüllendes Programm momentan sind. Nee, das ist schon so. Also viele Leute, mit denen ich jetzt spreche, die fragen dann so praktische Sachen. Ja, aber habt ihr denn Platz? Und wie macht ihr das dann mit dem Auto? Und das sind so Dinge, wo ich irgendwie überhaupt keine Bedenken bisher habe, weil erstens wir werden sicher die ersten Jahre nicht besonders viel mit dem Auto rumfahren. Wir machen viel mit dem Lastenrad. Ich denke, solche Sachen kriegt man alle hin. Wir leben zum Glück in einem Haus mit Garten, auch wenn wir jetzt bestimmt nicht fünf Schlafzimmer haben für jedes Kind ein eigenes Zimmer. Aber solche Dinge, denke ich, die können sich dann in den Laufe der Jahre zeigen. Und da kann man noch überlegen, wie man das dann verändert. Also das stresst mich eher weniger. Was mich schon stresst, ist, dass wir haben nicht so eine gute Familienabdeckung hier. Also mein Freund oder ja, wir sind nicht verheiratet, mein Partner, der hat leider keine Eltern mehr. Und seine Brüder, die jetzt also Familie wären, die wohnen auch so 3 Stunden von uns weg. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich mir da so viel Unterstützung erwarte. Und wir haben aber einen guten Freundeskreis hier und mein Partner ist auch 10 Jahre älter als ich. Das heißt, die meisten von seinen guten Freunden haben halt auch schon ältere Kinder und viele von denen sind auch sehr kinderfreundlich. Da hoffe ich vielleicht schon, dass wir da dann so ein bisschen Unterstützung kriegen können, weil das ist schon, denke ich, eine Herausforderung, gerade so die ersten 2, 3 Monate, dass man dann so allen gerecht wird. Und ja, meine Familie, wir haben auf jeden Fall guten Kontakt, aber die leben eben in Deutschland. Also da haben wir bisher das dann auch, wenn nicht gerade Pandemie war, haben wir das dann hingekriegt, dass zum Beispiel meine Mutter dann 2, 3 Wochen um die Geburt gekommen ist. Und solche Dinge, denke ich, also ich versuche eher gerade so logistisch mir zu überlegen, wie kriege ich das am besten hin. Und habe natürlich jetzt auch überlegt, anzufangen, ja, vielleicht eine Haushälterin oder irgendwie so eine gute Seele im Haus, dass man da irgendwie guckt, dass man sich da ein bisschen Unterstützung von außen holt, dass man eigentlich gerade auch schon jetzt, denke ich mal, in der Endphase der Schwangerschaft, ist es bestimmt nicht gut, wenn ich dann immer noch da rumkrieche und den Boden wische und so. Also da, ich glaube, da muss man einfach vernünftig planen, dass man sich überlegt, wie kann man sich entlasten, weil ich denke, die Kinder an sich, da will ich schon natürlich das meiste alleine hinkriegen, also ich gerade am Anfang, aber dass man halt diese ganzen anderen Aufgaben, die man hat, dass man da irgendwie versucht, die vernünftig zu organisieren, dass man da entlastet
Das ist
ist.
ja auch schon viel, ne? Also vor allem, du darfst dich natürlich ja auch nicht vergessen, ne? Man versucht, oder ich merke das ja auch schon, wenn du so redest, was du alles planst und überlegst, aber ich meine, so eine Zwillingsschwangerschaft, wie du eben gerade gesagt hast, vielleicht krieche ich dann da auch nicht mehr auf dem Boden rum, ne? Die kann ja auch dann ganz schön auch beschwerlich werden am Ende. Und aber auch dann das Wochenbett und die erste Zeit und dann vielleicht auch der Schlafmangel und so, also dass man ja auch selber noch irgendwie schafft, auch für sich noch ein bisschen Ruhephasen einzuräumen. Deine Kinder oder eure Kinder sind jetzt aber auch in Betreuung. Ne? Das hast du vorhin gesagt im Vorgespräch, die sind alle im Kindergarten, Kita und Schule.
Genau.
Das heißt, die sind vormittags oder bis wann sind die nicht zu Hause?
Ja, das ist auch, also in Schweden ist ja die Kinderversorgung sehr gut geregelt. Also das ist überhaupt nicht so, dass man da irgendwie, also natürlich muss man auch sich rechtzeitig kümmern und so, aber man hat eigentlich wirklich schon das Anrecht auf einen Kita-Platz von einem Jahr. Also das erste Jahr ist nicht abgedeckt über staatliche Versorgung. Aber was da auch wieder so ein bisschen anders ist als in Deutschland, also ich habe nur eine bestimmte Anzahl von Stunden, wenn ich Elternzeit mit einem Geschwisterkind zu Hause bin. Dann habe ich in unserer Kommune, habe ich da 20 Stunden die Woche. Genau. Das heißt, es ist dann, also sind auch festgelegte Zeiten, dass man dann von Montag bis Donnerstag, glaube ich, so von 9 bis um 2 ungefähr, die Kinder dann da hat. Und Freitag sind sie dann zu Hause. Und das ist natürlich also eben super, dass man dann funktionierendes Betreuungssystem hat. Aber ich denke manchmal dann auch, es wäre schön, wenn man dann zum Beispiel den Freitag oder so sich auch noch irgendwie organisieren könnte, wenn man jetzt wirklich merkt, es geht nicht, wenn man ein paar Stunden braucht. Aber das müsste man dann eher privat hinkriegen, weil es da eigentlich relativ strikte Regeln gibt, wie viele Stunden einem zustehen oder nicht.
Krass.
Ja.
Ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile, diese länderspezifischen Dinge. Und
Eine Sache muss
ja.
ich auch noch sagen, zum Beispiel Wochenbett ist auch überhaupt nicht so gang und gäbe. Es hat jetzt langsam so eine Bewegung auch wieder angefangen, dass man so über das vierte Trimester redet, dass man sagt, okay, man muss die Zeit da irgendwie noch als einen Teil der Schwangerschaft sehen oder so. Aber dieses, wie es ja in Deutschland doch irgendwie ist, dass man sagt, man muss am Anfang da so ganz sich versorgen lassen. Also das ist halt der Nachteil der emanzipierten schwedischen Frauen, die alle arbeiten und so unabhängig sind, dass man da irgendwie auch davon ausgeht, dass man das selber rockt. Also es gibt keine Mutterpflege oder solche Dinge. Das ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Weil das hatte meine Mutter dann zum Beispiel gleich gefragt, kannst du dir dann da irgendwie eine Mütterpflegerin organisieren für die ersten Wochen oder so? Und das ist bestimmt irgendwie möglich, dass man da privat jemanden findet, der dieselben Aufgaben macht, aber es ist eben kein etabliertes System oder ja, das Wochenbett so ein Ausdruck ist, dass man weiß, da soll man liegen und so. Also nee, das ist irgendwie anders da
Und
auch.
hast du jetzt noch gearbeitet in der Schwangerschaft?
Ja, ich arbeite immer noch, genau. Weil Mutterschutz gibt es ja auch nicht, sondern wenn, dann wird man eben dann krank geschrieben, wenn man irgendwie Komplikationen hat. Und da habe ich jetzt aber auch gehört, dass es relativ häufig ist, dass man so ab der 25. Woche oder 30. Woche spätestens mit Zwillingen krank geschrieben wird, weil man eben auch nicht will, dass sie zu früh geboren werden. Und wir haben jetzt den Sommer vor uns. In Schweden ist hier immer großer Sommerurlaub für alle. Also da steht das Land so ein bisschen still. Und da habe ich jetzt so für mich selber gedacht, ich muss jetzt mal gucken, bis zum Sommer kriege ich das jetzt, glaube ich, noch ganz gut hin. Ich habe auch relativ flexible Arbeitszeit, also ich kann mir das einteilen, ich kann viel vom Homeoffice auch arbeiten. Aber ich gehe jetzt eher mal davon aus, dass es nach dem Sommer vielleicht nicht mehr unbedingt funktionieren wird, dass ich da noch also groß aktiv bin, weil eben auch ich schon auch mit dem, mir ist das Risiko schon bewusst, ich will mich nicht. Will mich da nicht ärgern, dass ich mich übernommen habe und dann werden die nachher viel zu früh geboren. Und ich glaube, da muss man sich immer wieder selber so wirklich zusammenreißen, weil es geht so schnell auch. Jetzt waren die Kinder alle krank und dann habe ich die Kleine doch wieder auf dem Arm gehabt und rumgetragen kurz. Und ich wusste eigentlich, nee, das sollte ich wirklich nicht machen. Aber ja, wenn man dann so gebraucht wird und wenn irgendwie da alles mitten in der Krise ist, dann macht man es halt doch. Und deshalb habe ich auch das gemeint mit diesen Sachen, mit Putzen oder Haushalt. Ich glaube, man ärgert sich dann wirklich sehr, wenn man sich da übernimmt für was eigentlich Unnötiges und dann nachher da irgendwie nur noch liegen darf oder so.
Das stimmt auf jeden Fall. Und hast du denn deine ersten drei Kinder durch eine Spontangeburt auf die Welt gebracht oder hast du einen Kaiserschnitt gehabt? Wie waren denn die ersten Geburten und wie hast du es jetzt mit den Zwillingen? Vielleicht, wenn jetzt angenommen, alles läuft gut bis zum Ende, dir so, wie, was sagt dein Gefühl bis jetzt, sagen wir es mal so?
Ja, also ich hatte drei vaginale Spontangeburte und das eigentlich war das für mich auch nie, also eigentlich eine Option, jetzt Kaiserschnitt oder so. Also die erste Geburt war so ein bisschen ein Schock, aber dann so die zweite und die dritte, das war eigentlich fast so, dass ich mich ein bisschen drauf gefreut habe oder das war irgendwie positiv verknüpft, dass ich dachte, das will ich so erleben nochmal. Aber jetzt merke ich schon mit den Zwillingen, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das gleich ist wie in Deutschland, aber hier ist es auf jeden Fall so, dass die auf jeden Fall auch spätestens 2 Wochen vor Termin eingeleitet werden oder eben geplanter Kaiserschnitt. Und dann ist es so, wenn das erste oder das am weitesten sozusagen am Ausgang liegende Kind, wenn das in Kopflage liegt, dann darf man vaginal gebären und sonst, wenn das aber dann in Steißlage liegt oder irgendwie quer, dann wird eben ein Kaiserschnitt geplant. Und das wird, glaube ich, in der 32. Woche beurteilt, was man dann für Optionen hat. Und rein spontan glaube ich trotzdem, dass mir das lieber wäre, auch wenn ich schon ganz schön Respekt davor habe, weil ich denke, man muss dann schon, also ich habe dann schon, denke ich, Angst um das zweite Kind, hoffe, dass das dann alles irgendwie so seinen Weg geht, aber prinzipiell finde ich, Kaiserschnitt habe ich jetzt fast mehr Respekt vor, einfach vor diesem Eingriff oder so. Aber ich habe da irgendwie auch, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, denke ich, aber ich will eigentlich versuchen, mich da auch oft, also den Ärzten zu vertrauen und einfach das zu machen, was sie dann als die beste Lösung sehen. Und was, glaube ich, auch noch ein Unterschied ist, eben, ist, dass ich die bisherigen Geburten eben so als sehr, ich war da so sehr in mich gekehrt und hab auch gar nicht viel, also es war eben nicht viel medizinische Intervention da und keine Schmerzlinderung oder so. Und da haben die mich jetzt eben auch schon darauf vorbereitet, wenn das eben eine vaginale Zwillingsgeburt ist, dann muss man eben in einer bestimmten Stellung liegen und da sind dann mindestens zwei Ärzte und drei Hebammen und Kinder. Also das wird dann sicher voll im Kreißsaal und das ist dann sicher noch eine andere Situation. Also ich glaube, es wird nicht so eine meditative Geburt oder so eine sehr, sehr ruhige. Das wird auf jeden Fall, wird sich das anders anfühlen, denke ich, auch wenn es eine vaginale Geburt wird.
Und jetzt kommt noch mal ein bisschen Werbung. Wenn auch du total genervt bist von der Fragestellung, wie viel Elterngeld werde ich bekommen, dann haben wir heute eine gute Empfehlung für dich, nämlich einfach Elterngeld. Einer der Marktführer in diesem Thema und hier bekommst du eine Top-Elterngeldberatung, die sogar Stiftung Warentest-Sieger in Januar 2023 geworden ist. Einfach Elterngeld berät dich und findet die optimale Lösung für deine persönliche Familiensituation und übernimmt dann jegliche Anträge für dich. Ja, und du kannst einfach eine ruhige Kugel schieben und musst dich um nichts mehr kümmern. Na, wie klingt das? Schau doch einfach mal rein auf www.einfach-elterngeld.de und überzeuge dich selbst und dabei profitiere noch von unserem Code MAMAcademy5. Damit erhältst du nämlich 5% Rabatt auf alle Beratungen. Der Code MAMAcademy5 ist bis zum 31. März 2025 gültig und alle Infos dazu findest du natürlich wie immer unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ach krass, ja. Also und ich meine, das, was wirklich hier natürlich genauso ist, und das hat ja einfach auch medizinische Gründe, ist, das erste Kind muss in Schädellage liegen, auf jeden Fall. Und der Gewichtsunterschied sollte auch nicht vom ersten zum zweiten mehr als 500 Gramm betragen. Also ist das zweite deutlich größer als das erste. Ja, das ist, die sollten ungefähr annähernd gleich groß sein oder zumindest eben diese 500 Gramm da nicht überschreiten, weil sonst natürlich auch die Gefahr ist, dass das zweite dann nicht rauskommt. Das ist, glaube ich, überall so geregelt, weil es einfach sonst ein Risiko wäre, natürlich. Ich habe jetzt eine gute Bekannte, die hat als dritte Geburt dann eben Zwillinge gehabt und die hat die innerhalb von 4 Stunden war die Geburt auch vorbei und die hat die 2 innerhalb von 20 Minuten Unterschied dann geboren. Ging super schnell. Ja, und da habe ich das auch nicht so erfahren, dass das jetzt so rein medizinisch war. Also ich glaube, natürlich kommt ein Arzt mit dazu oder eine Ärztin, aber ist ja auch nicht die ganze Zeit dabei, ne? Also wenn du in der Eröffnungsphase bist und so weiter, dann kannst du da, glaube ich, schon auch, also hier ist es jetzt zumindest hier, so arbeiten, wie du das machst, ne? Und dann, klar, wenn es dann an die quasi Austreibungsphase geht, dann kommt da nochmal jemand mit dazu. Aber ich erinnere mich schon, dass das nicht immer das war. Also bei uns waren das nicht immer zwei Ärzte. Ne? Da war dann halt die Oberärztin mit drin. Und
Okay.
nur wenn es dann hieß, okay, wir brauchen noch mal jemanden. Aber an sich kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man auch, du hast ja auch schon 3 Geburten hinter dir, ne? Und die letzte Geburt ist auch noch nicht so lange her, dass wenn die Gegebenheiten gut sind, dass das einfach auch wunderschön sein kann und gut funktionieren kann. Und ich kann deinen Respekt total verstehen. Ich habe ja auch 2 Kinder geboren. Bei mir waren es eben nicht interventionsfreie Geburten. Es war zweimal eine Saugglockengeburt. Und ich habe mich schon mal so damit auseinandergesetzt, wenn wir doch noch mal ein Kind bekämen, weil meine Hebamme mir ganz klar sagt, und ohne die hätte ich es gar nicht geschafft, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es beim dritten genauso ist. Und normalerweise erwartet man ja, es ist beim ersten so und dann die anderen werden leichter. Ne? Und da habe ich mich schon mal so mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie wäre es mit einem Kaiserschnitt? Und ich kann diesen Respekt total verstehen, weil man ja in Anführungsstrichen nochmal eine neue Baustelle aufmacht. Ja, man hat ja vielleicht eh schon etwas, womit man zu kämpfen hat nach einer vaginalen Geburt. Und wenn man dann aber vielleicht nochmal eine andere Baustelle im Körper aufmacht, die eigentlich gar nicht da war, so dass man, ne, oder so geplant, dann ja auch. Und ich habe Freundinnen, die haben sich, ohne dass es einen medizinischen Grund gab, für einen Kaiserschnitt entschieden. Und dass man so ganz bewusst entscheiden kann, ich mache jetzt eine Operation am Bauch. Ja, auch ganz schön mutig, ne? Also, dass man ja auch schon weiß, dass es einen Schnitt gibt. Das weiß man ja bei einer vaginalen Geburt zum Beispiel nicht. Kann ja auch sein, dass es ganz intakt bleibt alles, ne? Und ja, das ist schon spannend. Aber klar, wenn nachher, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt viel größer, dass es einen medizinischen Grund gibt, einen Kaiserschnitt zu planen bei einer Zwillingsschwangerschaft. Und dass man sich trotzdem hoffentlich auch, wenn man sagt, das entscheidet man so rund um die 32. Woche, auch ein bisschen Zeit hat, sich da auch drauf vorzubereiten. Und dass man natürlich dann, du sagst, man vertraut dann auch auf die Ärzte, es bleibt dir ja im Endeffekt auch nicht anderes übrig, ne? Also wenn die
Nee,
sagen, das
genau.
Kind liegt in Querlage oder das Kind liegt in Beckenendlage, das wird nicht funktionieren, ja, was bleibt dir anderes übrig? Dann wirst du ja auch keinen haben, der das jetzt mit dir macht und du willst das ja dann im Endeffekt
Ja.
auch nicht. Also da ist es, glaube ich, schon so, dass man einfach ein bisschen offener sein muss.
Genau. Ja, man braucht eine andere Offenheit, dass alles irgendwie, also obwohl es ja nie eigentlich richtig planbar ist, aber klar, ich hatte so ein Grundvertrauen oder so ein Urvertrauen jetzt auch durch die drei anderen Schwangerschaften und Geburten, dass alles so seinen Weg geht. Und dieses Mal merke ich einfach, ich kann noch gar nicht so weit denken, auch weil ich merke, ich muss immer einen Schritt nach dem nächsten nehmen und dann von da aus wieder weiterdenken und versuche eben diese, wie du gut beschrieben hast, diese Offenheit einfach mehr zu behalten, einfach, dass man sich jetzt darauf einlassen muss, was halt dann das Beste ist und dass es dann auch gut wird. Und ja, genau. Und dasselbe Video auch eben habe ich ja noch nicht drauf, bin ich noch nicht drauf eingegangen, aber zum Beispiel mit dem Stillen oder so, ich habe immer gerne gestillt, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt da zwei hungrige Mäuler zu stopfen habe und super müde bin und vielleicht entscheidet man sich dann doch irgendwie nach 2, 3 Wochen, nee, jetzt muss ich doch mit Flasche zufüttern, weil das ist nicht tragbar und dann muss ich da auch offen sein und mir nicht solche Dogmen irgendwie vorher überlegen, wie es zu sein hat, sondern ich denke, ja, da muss man irgendwie so eine gewisse Gelassenheit und Offenheit haben und dann von Zeit zu Zeit wieder das neu überdenken, wo man eigentlich gerade steht.
Ja, ne, irgendwie muss man immer sagen, alles ist, wie du sagst, nicht planbar und man muss offen sein für all das, was kommt. Aber ich glaube, bei Zwillingen ist es einfach auch noch mal krasser, auch von dem Gefühl, so die Nächte. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich Zwillinge, die haben einen sehr ähnlichen Schlafrhythmus und dann gibt es welche, da, also das hört man ja auch immer wieder, das eine schläft, dann ist das andere wach, dann schläft das wieder ein, dann wacht wieder das andere auf und man ist dann doch irgendwie im Dauer, Zustand, die Kinder zu versorgen und sich da auch vielleicht auch als Familienkonzept zu überlegen, wie es funktioniert, dass doch auch jeder aber dazu kommt, dass man vielleicht auch schlafen kann. Und wenn das dann im Endeffekt auch vielleicht bedeutet, dass man eben nicht nur stillt vielleicht, ne? Weil man sagt, okay, ich brauche aber auch in der Nacht vielleicht mal meine 3, 4 Stunden. Und dann teilt man sich irgendwie in Schichten ein oder wie auch immer. Und
Und das ist ja allein auch sowas, wir haben Co-Sleeping eigentlich gemacht. Ich habe die anderen dann oft so gestillt und bin fast wieder eingeschlafen dann dabei. Aber dieses Mal wird es ja dann auch so sein, da muss man sich dann irgendwie hinsetzen, wahrscheinlich beide wecken. Also das wird eine andere Prozedur sein. Das wird nicht so einfach so nebenher laufen, denke ich mal, gerade nachts dann auch, dass man sicher auch wacher wird und dann schläft vielleicht der eine schon ein oder die eine und der andere noch nicht und einer will getragen werden. Also keine Ahnung. Ich werde dann berichten, wenn ich genaueres weiß. Aber es ist ja auch, jedes Kind ist so verschieden. Das habe ich eben auch. Also unser erster war leider auch ein Schreibaby und da habe ich dann auch natürlich Respekt vor. Zum Glück die beiden anderen waren dann viel angenehmer. Dann weiß ich nicht, wie viel man selber dazu beiträgt, weil man souveräner ist. Oder da gibt es ja auch 1000 unterschiedliche Theorien, aber auf jeden Fall sind ja alle Kinder irgendwie unterschiedlich und da muss man halt mal gucken, wie viel Nähebedürfnis die zwei jetzt haben und wie man das irgendwie gut hinkriegen kann, dass das dann auch irgendwie funktioniert.
Ja, total. Hast du denn deine anderen Kinder in der Babytrage getragen? Viel?
Ja, Ja, den ersten erst ein bisschen später, weil ich bin in die erste Schwangerschaft auch, glaube ich, so ein bisschen so naiv gegangen. Ich dachte, das wird alles schon irgendwie werden. Und dann haben wir eben diesen großen Schock bekommen, dass wir dann ein Schreibaby hatten. Aber bei den anderen war ich dann vorbereitet und hatte die dann eigentlich quasi nur in der Trage. Und das ist natürlich jetzt auch wieder was mich ein bisschen verunsichert, weil ich denke, ja, wie mache ich das dann mit zwei in der Trage? Oder ich habe schon geguckt ein bisschen, man kann ja auch im Tuch, glaube ich, zumindest am Anfang auch zwei gleichzeitig tragen. Aber natürlich all diese praktischen Dinge, wie man das dann löst, das ist nochmal eine andere Liga, würde ich sagen.
Ja, ich habe auch mal geguckt, es gibt tatsächlich auch so Zwillingstragesysteme, ne? Ich denke dann
Ja.
halt auch erstmal direkt wieder an den Beckenboden, der
Ja.
das doppelte Gewicht dann trägt, ne? Das sieht schon immer
Ja.
aus, vor allem wenn es dann halt nicht mehr so ganz kleine Muckelchen sind, so ganz Neugeborene, die du wirklich gefühlt so im Tuch verstecken kannst zu zweit, sondern wenn das dann schon so 5 Monatsbrummer sind, die man dann doch
Ja,
ja.
und die sind ja dann auch auf jeder Seite. Deshalb denke ich, da fühlt man sich ja, also ich meine, so ein kleines neugeborenes Baby auf dem Bauch hat man ja dann quasi, da hat man ja trotzdem Bewegungsfreiheit und kann andere Sachen machen. Aber ich denke, wenn man so zwei da an jeder Brustseite quasi hat, dann ist man ja auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man da eine Jacke zukriegen soll.
Das stimmt, aber es gibt auch
Ja.
vorne und hinten.
Ja,
Ja.
das müsste vielleicht dann noch, ja.
Ja, das ist schon,
Ja.
das sind, glaube ich, wirklich so Herausforderungen, die ganz neu sein werden, aber ja auch total spannend, das mal erleben zu dürfen. Und auch total cool, dass ihr euch so überraschen lassen wollt. Und klar, wenn ihr jetzt gewusst hättet, okay, sie sind eineiig, dann kann man sich auch schon so drauf vorbereiten, so krass, dann sehen die vielleicht total gleich aus. Und was ich ja auch immer, was ja auch so was so ein Wunder ist, ne? Dass dann
Ja.
so aus, dass sie einfach die komplett gleiche Genetik in sich haben. Das
Ja.
ist, glaube ich, auch total spannend, das so beim Auswachsen auch so zu erleben, was man doch, wie sie sich dann vielleicht doch unterschiedlich entwickeln und so und ihr ja eigentlich noch gar nicht wisst und dadurch, dass ihr auch nicht wisst, welches Geschlecht, also so, was kommt da auf euch zu, auch echt super spannend und auch was dann natürlich später so der ganze Weg, ja, was das bedeutet. Ich habe eine Freundin von mir, die waren jetzt auch vor 2 Tagen bei uns noch zu Besuch, die haben auch Zwillinge und da sind dann auch so Entscheidungen, ne, die sind unterschiedlich. Der eine sollte eigentlich gern vielleicht schon in die Vorschule gehen, der andere, der würde aber auch im Kindergarten noch gut reinpassen. Dann trennt man die in der Schule, kommen die in die gleiche Klasse, ne? Sind die im Kindergarten in der gleichen
Ja.
Gruppe? Was ist so der richtige Weg? Machen die alles zusammen oder sollte man sie doch ganz bewusst auch mal voneinander trennen? Und das ist, glaube ich, dann auch noch mal ganz spannend, was du uns vielleicht mal erzählen kannst, wenn die zwei dann auf der Welt sind. Würde ich mich auf jeden Fall total freuen, wenn wir dann noch mal miteinander sprechen würden.
Ja, gerne. Ja, wie du sagst, das ist wirklich, ich glaube auch, da muss man sich einfach auch, oder das ist meine großer Plan, ist auch, dass ich mir einfach auch ja, Erfahrungsberichte von anderen also höre und dass man sich da eben auch austauscht. Das ist ja das Gute heutzutage, dass es viele so Gruppen gibt. Es gibt, glaube ich, auch Podcasts extra über Zwillinge und so, dass man über solche Fragen dann, die einem das ganze Leben weitergehen, quasi ja, einfach Leute hat, mit denen man sich auseinandersetzen kann, die in derselben Situation sind. Aber eben, ich glaube einfach, die Grundeinstellung für einen selber, das ist einfach wichtig, dass man versucht, eben auch das Positive zu sehen. Und das merkt man eben schon an der Reaktion mit anderen. Manche wollen, glaube ich, fast herzliches Beileid sagen. Und manche sagen, oh, wie toll. Und das ist auch das Tollste, was es gibt. Und gerade Leute, die auch, also Menschen, die auch selber Zwillinge in der Familie haben, sagen oft, oh, das ist ja wirklich so ein Band fürs Leben. Und das ist natürlich schon auch, wenn man diese ganzen positiven Aspekte auch sieht, dass die vielleicht immer einen Freund an ihrer Seite haben oder irgendwie alles so zusammen beim Aufwachsen erleben, ja, ich glaube, das hilft dann schon, dass man versucht, auf die positiven Dinge und das Besondere zu fokussieren und nicht nur auf die Probleme und das doppelte Leid und so weiter. Ja, so versuche ich das zumindest gerade anzugehen.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, der richtige Weg. Alles andere wäre ja auch schade, ne, wenn man immer nur das Negative sieht. Und es wird bestimmt auch ganz, ganz viele tolle Momente geben und was ganz Besonderes, was du noch nicht erlebt hast bei deinen anderen 3 Kindern. Und ja, die Herausforderung ist immer groß. Und ihr hattet ja auch schon mit einem Kind mal eine etwas schwierigere Zeit, wie du gerade gesagt hast. Und wer weiß, wie die zwei sich dann so entwickeln. Ich finde es auf jeden Fall immer super spannend, wenn ich Zwillinge sehe. Und ja, das ist doch noch mal ein bisschen was anderes einfach. Und ja, freue mich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass du also deine Gefühle auch mit uns geteilt hast und dass du mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie das so ist, wenn man überrascht wird nachher mit zwei Babys im Bauch. Auf jeden Fall wünsche ich dir für die nächsten Wochen ganz, ganz viel Kraft. Ich hoffe, dass es dir wirklich richtig, richtig gut geht noch bis zum Ende der Schwangerschaft, dass du noch all das machen kannst, was du dir vorgenommen hast, dass du die Zeit auch genießen kannst, auch mit deinen Kindern zu Hause, dass ihr euch als Familie gut vorbereitet fühlt, die anderen zwei willkommen zu heißen und das gesund machen könnt vor allem. Und euch dann, wir sind auf jeden Fall gespannt, dass du, bitte gib uns Bescheid, wenn die da auf der Welt sind und dann auch eine ganz, ganz tolle Geburt erleben darfst, so wie du dir das wünschst und dann einfach zwei gesunde Kinder wieder mit nach Hause nimmst und ihr euch da dann auch zusammen kennenlernen könnt.
Ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen uns austauschen konnten und dein Fachwissen noch mit eingeflossen ist. Und ja, ich bin, wie gesagt, positiver Dinge und freue mich aber über alles Wissen und alle Unterstützung, die ich auf dem Weg mitnehmen kann. Und freue mich auch sehr über euren Podcast und dass ich jetzt selber dabei sein durfte.